ARD Sounds.
Katharina, ich fürchte, der Dreisatz bleibt unser Endgegner, oder?
Ja, zum Glück geht es bei uns ja vor allem um Bücher. Es gab übrigens neulich schon eine Beschwerde, dass wir in der einen Folge zu lange gerechnet haben. Das sei ja wohl kaum Inhalt unseres Podcasts. Keine Sorge, heute wird nicht gerechnet. Das haben wir nämlich bei unserer Mathe-Session im Mathematikum in Gießen schon erledigt.
Ja, und da gab es nichts zu beschönigen. Es gab ein Drama. Der Leiter des Mathematikums hat uns auf der Bühne bei unserer Podcast-Session eine Textaufgabe gestellt, hatten wir bestellt, und es endete im Desaster. Aber muss man sagen, aber ansonsten hatten wir mit vielen Büchern zu Mathe und zu Naturwissenschaften ganz gute Vibes, fand ich, oder?
Ja, Grüße auch an den Physiker, der uns da die Kathodenstrahlen erklärt hat. Darauf kommen wir in einer der nächsten Folgen nochmal zurück. Heute haben wir erstmal ein ganz anderes Buch von der Session in Braunschweig dabei. Ja. Und auch mitgebracht haben wir ein ganz besonderes Interview. Daniel hat nämlich überraschenderweise eine Seelenverwandte in Braunschweig getroffen, die viele von euch wahrscheinlich auch kennen, aber nicht unbedingt so, glaube ich zumindest. Also lasst euch überraschen.
Hier seid ihr richtig bei Eat, Read, Sleep, dem Podcast, der das Lesen feiert. Hier sprechen, lachen und ja, weinen wir mit Büchern über Bücher. Ich bin Daniel Kaiser.
Ich bin Katharina Marenholz. Ich hoffe, wir weinen heute nicht.
Wir haben auch heute wieder starke Bücher dabei, zum Beispiel einen Sommerroman aus dem Bestattergewerbe.
Dann noch die aufregende Geschichte einer ausgestorbenen Seekuh und die Mutter aller Klimathriller. Könnt ihr ja schon mal überlegen, welches Buch das sein könnte.
Was könnte das wohl sein?
Was könnte das sein? Aber wie immer starten wir mit der Gemütlichkeit.
Die literarische Vorspeise.
Ja, wir servieren hier ja sehr gerne Essen mit Buchbezug, aber heute war das aus verschiedenen Gründen schwierig. Erstens habe ich nichts gefunden in den Büchern. Kein Essen, was sich so anbietet wie das Krabbertboot letztes Mal. Und zweitens bin ich gestern erst zurückgekommen aus Venedig. Und deswegen habe ich dir was mitgebracht mit Venedig-Bezug.
Oh. Warte. Was zu essen aus Venedig?
Ja, ich habe lange gesucht, was denn da wohl so eine Spezialität ist, die auch einigermaßen transportabel ist. Guck mal, ich habe es noch zugelassen, weil der so eine schöne Verpackung hat.
Aber die machen wir doch jetzt auf.
Die machen wir jetzt
auf. Ja, genau. Also es ist eine Keksverpackung mit so Schokoladenkeksen, also so Butter, also Mürbeteigkeksen mit Schokoladen.
Teilen drin.
Und man sieht auch Gondeln auf der Verpackung.
Natürlich.
Mach das einfach mal auf.
Mach das mal auf.
Sind so kleine Gondelboote. Das sind so kleine Boote.
Ob die,
ne?
Also das weiß ich nicht. Ja, das ist jetzt eine interessante Interpretation. Die heißen...
Sag mal, das kriege ich gleich auf hier.
Vorsicht, bitte nicht das Bild zerstören.
Ach so, naja, wie soll ich denn aufmachen? Das Geschenk einfach öffnen, aber nicht zerreißen. Ja. Das ist
scheint
jetzt so
sehr schwierig zu sein.
Ja. So.
Ja.
Und guck, das sind noch kleine Bötchen.
Ja, ja, ich ehrlich gesagt glaube ich nicht. Das sind Zaetti, das sind venezianische Sehnsuchtskekse. Ah. Sehr typisches venezianisches Gebäck aus Maisgrieß. Und der Name ist auch venezianisch. Also auf Italienisch wäre es, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, auf Italienisch wäre es Gialletti von Giallo. Das heißt gelb. Die sind ja so ein bisschen gelblich wegen des Maisgrieß.
Ja.
Und normalerweise sind die eigentlich mit Rosinen, aber da ich Rosinen hasse, habe ich zum Glück eine Variante mit Schokolade.
Hast du mir die mit Schokolade mitgebracht? Nein, aber
ich wollte
dir
auch was.
Nein, ja, klar. Aber guck mal, das ist doch
ein Bötchen. Ja, das sind jetzt Boote.
Die haben doch unten, wie heißt das, was im Boot da unter ist, dieses Ding?
Kiel?
Ja, Kiel.
Ja, das
die haben sogar ein Piel.
Ach so,
Kiel. Nee, haben sie doch.
Ja, könnte auch ein Wal sein, sonst wenn du es umdrehst.
Stimmt, es könnte ein Wal sein, passt
das. Interpretationsfläche.
Für unsere Folge heute.
Es ist ja quasi literarisch, denn es spielen ja so viele Bücher in Venedig. Die Glasmacherin von Tracy Chevalier
hatten wir
in Folge 123.
Schönes
und ich
Buch.
Habe bei meinem Aufenthalt da so oft dran gedacht. Ich war natürlich auf Murano, guck mal hier, aus Glas zwei Ringe gekauft. Ja.
Und dann warst du auch bei Brunetti, ne?
Brunettis Haus habe ich nach, also dem, was mir Google ausgespuckt hat, was angeblich die Adresse ist, weiß ich jetzt nicht, ob es das wirklich war. Das sah sehr unscheinbar aus. Ich dachte immer, das wäre so ein bisschen netter. Dann musste ich auch sehr oft denken an Aqua Alta, hatten wir auch schon im Podcast gehört. Ich glaube, ich mit Jan in Folge 107, das ist so ein Klimaroman, war mir auch sehr präsent. Daniel öffnet die ganze Zeit den Mund. Er möchte gleich was ganz Wichtiges sagen, aber ich sage noch mal ganz kurz.
Vielleicht will ich nur einen Keks essen, Entschuldigung.
Ja, weiß man nicht. Die Glasmacherin und Aqua Alta sind schon mal jetzt hier zwei Tipps am Anfang. Auf jeden Fall Empfehlungen von mir. Das eine, Glasmacherin gibt es schon als Paperback und Aqua Alta erscheint im Juni als Taschenbuch. Und möchtest du jetzt erst was sagen? Warte, okay, sag du erst mal was.
Dem allwissenden Internet habe ich entnommen, dass zeitgleich mit dir eine andere Protagonistin des Literaturbetriebs in Venedig weilte. Seid ihr euch auf einem der zahlreichen Kanäle begegnet?
Nein, Elke Heidenreich.
Ja.
Ich war auch sehr überrascht, als ich das hier im Instagram gelesen habe, dass sie zeitgleich da ist. Nein, wir haben uns nicht getroffen. Ich sag mal so, sie wohnte etwas feudaler als ich. Und vielleicht ist sie auch nur Wassertaxi gefahren, während wir nur Vaporetti gefahren sind. Aber weißt du, wo wir auch waren?
Na.
Auf dem Lido.
Ja.
Und wer war auf dem Lido?
Thomas Mann.
Ja. Tod in Venedig. Thomas Mann hat da in einem natürlich Grand Hotel des Bains gewohnt. Und es wäre fast zu einer Florian Illies-artigen Grundstücksbegehung gekommen. Das ist nämlich abgesperrt. Das ist schon geschlossen seit 2010, glaube ich.
Aber das ist wieder gekniffen.
Naja, also es waren sehr hohe, sehr viele Zäune, anders als in Sanariefe mehr. Und man hätte halt an der Hauptstraße über den Zaun klettern müssen. Das wäre doch ein bisschen auffällig gewesen. Und es waren überall Kameras.
Ah.
Habe ich mich dann doch nicht getraut. Aber es ist wirklich ein tolles Grand Hotel. Und stell dir vor, das seit 2010 ist das geschlossen und verfällt da vor sich hin. Und da war Thomas Mann und es ist direkt Hotel, Straße, Strand. Mhm. Also er war direkt am Strand. Es muss ganz toll gewesen sein. Luxushotel, eines der ersten mit Strom, Trinkwasser, eigenen Bädern, Telefon, Aufzügen und Kühlschränken.
Also mit Gustav von Aschenbach und Taggio und diesem ganzen,
ich sag's dir,
der ganzen Mischpoke.
Ich sag's dir.
Na.
Also insofern haben wir hier eine literarische Vorspeise.
Kekse lecker.
Waren ja auch schon sehr viele berühmte Menschen in Venedig. Lord Byron übrigens auch, auf den kommen wir später nochmal zurück. 1818 in einem Palazzo am Canal Grande eingezogen mit 14 Hausangestellten, 8 Hunden, 5 Katzen, 2 Affen, einem Fuchs und einem Wolf.
Wieso kommen wir auf den zurück? In meiner Quizfrage, das kannst du aber noch gar nicht wissen, taucht er auf.
Ja, guck mal, in meiner auch.
Ach was, das ist ja crazy.
Das ist ja witzig.
Was da passiert.
Das ist ja interessant. Lord Byron auf jeden Fall, Eskapaden, Sex, Orgien und so weiter in Venedig zelebriert.
Ich muss da hin.
Ja.
Vorher, bevor wir nach Venedig reisen, müssen wir aber nach Sachsen.
Mhm.
Die Bestseller-Challenge.
Wir haben für diese Woche von der Bestsellerliste ausgelost Sanditz von Lukas Rietsche. Wir haben es beide gelesen und wir sprechen ja nie vorher drüber, wie wir die Bestseller finden. Und ich muss sagen, es hat diesmal mehrere Versuche der Kontaktaufnahme gegeben.
Ja, diesmal hast du das Geheimnis besser gehütet als weiß ich nicht was. Ich habe auf mehrere Weise versucht, es dir zu entlocken. Du hast auch bei Instagram so, einer schrieb unter deinem Post, wenn du das schon so und so schreibst, dann findest du es wahrscheinlich nicht gut.
Gut.
Und du so, ja, wer weiß. Und ich so, was?
Wir sind hart geblieben. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit.
Du bist hart geblieben.
Ich hätte es gesagt.
Aber gut, wenn du
nicht. Ich weiß es auch noch nicht. Sanditz. Was ist Sanditz? Sanditz ist ein fiktiver Ort in der ehemaligen DDR an der polnischen Grenze. Also Sachsen-Vibes, Braunkohletagebau in der Lausitz. Und wir begleiten eine Familie aus Sanditz, Familie Wenzel. Und wir begleiten sie durch die 70er Jahre, durch die 80er Jahre in der DDR. Und wir begleiten sie auch in der jüngsten Vergangenheit, also Corona-Ausläufer und Ukraine-Krieg. Und Schichten werden da freigelegt, also frei gebaggert sozusagen. In der DDR ist die Familie Wenzel Teil einer evangelischen Gemeinde. Die treffen sich da immer konspirativ, müssen so in Codes sprechen, denn die Stasi ist immer dabei oder steht vor der Tür. Und wir sind auch mit dabei, als aus diesem evangelischen Milieu heraus die Wende geschieht. Also wie sie die Stasi-Zentrale des Ortes besetzen zum Beispiel. Und wir erleben eine schwule Liebesgeschichte im Tagebau-Abbruchgebiet, also mittendrin. Und wir sind dann später eben in der Fastgegenwart. Weihnachten 2021, immer noch Corona-Weihnacht. Tom darf nicht mit Weihnachten feiern mit der Familie, denn er ist nicht geimpft, aus Überzeugung, ein Impfgegner. Und er und seine Schwester Maria sind in den 80ern geboren, sie ist Journalistin bei der Regionalpresse. Er war mal Polizist, hat den Job aber nicht mehr, weil er auf Kollegen eingeprügelt hat, die gegen Impfgegner Freunde von ihm vorgegangen sind. Also der Riss geht durch die Familien. Woher kommt der Riss? Was ist das für ein Riss? Wie unter Druck Menschen sich verhalten und versuchen, das zu tun, was sie für das Richtige halten? In der DDR, ein DDR-Roman, ein Wende-, ein Nachwende-Roman ist Katharina. Jetzt ist es soweit, jetzt können wir frei sprechen. Hast du das Buch gern gelesen?
Also ich würde erst mal sagen, aus der Art, wie du nicht darüber sprechen wolltest, meine ich ableiten zu können, dass du das Buch super findest. Und ich würde jetzt eigentlich gerne sagen, dass ich mit dem Epigraph von Theodor W. Adorno und dem metaphorischen Rabenprolog richtig gut in die Handlung geslidet bin, aber nicht der Fall. Dieses Buch das einzige gewesen, was meinen Urlaub so ein bisschen getrübt hat. Ich dachte schon tagsüber so, oh, heute Abend muss ich wieder dieses Buch weiterlesen. Das hat mich einfach so gar nicht erreicht. Ich konnte mir keine Person, keinen Ort, keine Zeit merken. Das Setting wechselt mehr als 60 Mal. Und ich habe mich jeden Abend gefragt, wer ist nochmal Dirk? Wer ist Tom?
Sehr genau.
Und habe ich vor Seite 254 schon mal was von Adrian gelesen? Konnte man im PDF ja nachgucken. Mhm. Ja, auf Seite 72. Aber dazwischen liegen bummelig 200 Seiten. Plötzlich taucht Adrian wieder auf. Dann taucht plötzlich ein Syrer auf. Der sollte Soldat in der NVA werden. Da habe ich kurz aufgemerkt, dachte, Geschichte finde ich ganz interessant. Aber dann war der 10 Seiten später tot und der Handlungsstrang irgendwie auch. Also ich konnte damit absolut gar nichts anfangen.
Ich
liebe es.
Geliebt.
Ja, ich wusste es.
Sowas von geliebt.
Du, was geht bei dir?
Ich bin erstmal beim Prolog.
Ja,
hinübergekippt. Darf ich mal sagen, in der letzten Folge erzähle ich von Ostern in Bautzen und Krabat. Schlage Sand jetzt auf, Prolog, bam, da kommen die Raben aus der Mühle angefangen.
Aber warum?
Natürlich ist das so, die spielen ja auch später noch eine Rolle als Schicksalsmächte. Wird
ja, am Ende.
Ja.
Ganz am Ende.
Und in der Mitte taucht immer auch mal ein Rabe auf.
Ah, das habe ich
ganz genau gelesen. Das ist ja erstmal so ein mystischer, surrealer Start, dass du es überhaupt gelesen hast. Ist doch ein Prolog.
Ja, naja, ich überfliege das dann schon.
Nun ja, danach wird es aber konkret. Und ich muss sagen, mir ging es wirklich ganz anders. Ich habe jede Figur gemocht. Das ist eins dieser Bücher, nach denen ich mich gesehnt habe, wenn ich eigentlich woanders unterwegs war, eine Verabredung hatte. Siehst unterwegs du? War, ich wäre eigentlich lieber in Sandex gewesen als
ich
unterwegs.
Ich wäre lieber woanders gewesen.
Dieses Buch hat so starke Figuren und Geschichten. Ich habe jeden dieser Menschen geglaubt. Ich habe ihn vor mir gesehen. Ich habe die Stimme gehört. Ein echtes Ereignis. Und es sind natürlich zugegebenermaßen Themen, die mir liegen. Die evangelische Gemeinde,
ja,
in der Architektur.
Da habe ich dich gesehen.
Diese traurige, schwule Liebesgeschichte. Und da stimmt alles, jede Figur mit ihren Brüchen. Gerade bei der Kirche, man spürt, der kennt das Milieu, der weiß, wie die ticken. Die Gebete, die Gespräche, die Konflikte. Zugegebenermaßen, es dauerte einen Moment, bis ich wusste, wer ist und wer mit wem verwandt ist.
Hattest du das Buch oder das PDF?
Ich hatte Buch und hinten gibt es zum Glück so ein...
Das hatte ich halt nicht. So ein Personenverzeichnis.
Ah, Personenverzeichnis. Und das hilft dann schon. Aber es ist wirklich die ganze sächsische Welt. Tolle Figuren, diese Marmeladenpfarrerin zum Beispiel mit ihren Geschichten.
Ja, super. Also ich ganz kurz. Ja. Ich sage nicht, dass das ein schlechtes Buch ist.
Nein.
Ne? Also wirklich nicht. Das ist gut geschrieben, da sind gute Geschichten drin. Genau wie du sagst, diese Ruth, der verboten wird, in Dia-Vorträgen über ihre Reisen zu sprechen und die dann einfach Dias zeigt und andere Leute erfinden Geschichten dazu. Mega Geschichte.
Mega Geschichte.
Also richtig tolle Szene auch. Aber es war mir einfach zu viel Gespringe. Von hier nach da, von einer Person zur anderen. Das wurde für mich alles so ein Sanditzbrei im Kopf. Ich kann anerkennen, dass das bestimmt ein gutes Buch ist. Gut geschrieben, gut montiert. Die Stimmung gut eingefangen, glaube ich, habe ich auch schon von mehreren Leuten gehört, die von da kommen, die das selber miterlebt haben. Aber es hat mich einfach gar nicht erreicht, auf keiner Ebene.
So viele tolle, du sagst ja schon, die Marmeladenpfarrerin.
Ja, aber es ist so schnell wieder weg.
Und dieser Gottesdienst, in dem dieser labile Dirk fit gemacht werden soll für seinen Ersatzdienstantrag, der will kein Soldat werden, der will nicht zur NVA.
Gute Szene.
Und wie die ganze Gemeinde plötzlich wackt, da habe ich Puls. Und,
gute Szene, aber gleich wieder weg.
Der Orgelbauer Wenzel, der da auf Westreise ist und wie er nachts einen Kollegen an der Flucht hindert und dann zum Verräter wird. Das ist so stark und allein für diese beiden Szenen müsste Lukas Rietschel einen Buchpreis bekommen. Pro Szene einen. Es ist so wirklich
ein bisschen übertrieben.
Nein, wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Es geht auch um Männlichkeit. Dirk, der Depressive, der schwache Onkel von Tom und Maria, der eben da nicht Soldat werden will, Ersatzdienst leisten will und daran im Prinzip zerbricht. Also was macht Diktatur, was macht diese Erfahrung der letzten Jahrzehnte mit den Menschen in dieser Region in Sachsen? Ich war ja in Bautzen und habe gedacht, Mensch, ich habe das ja so von der touristischen Seite mitbekommen. Schöne Stadt, Osterreiter, Harmonie pur. Und ich habe dann natürlich auf der Straße rechtsradikale Tattoos gesehen, Thorsteiner-Klamotten, Runen, was hier jetzt bei mir nicht so automatisch zur Lebenswelt gehört. Und das ist da Alltag, die Wahlergebnisse auffällig. Und ganz ehrlich, ich habe das da nicht verstanden. Ich war so ratlos. Man steht da in dieser schönen Stadt Bautzen, in der Lausitz, in Sachsen und versteht es. Ich habe es nicht verstanden. Warum ticken die so? Und ich hatte das Gefühl, dass dieses Buch mir geholfen hat, ein bisschen mehr zu verstehen. Dass es eine andere Mentalität ist, die nicht zufällig so ist. Und das Buch kommt ohne Moralkeule, ohne erhobenen Zeigefinger. Diese Figuren, die ich eben mochte, die sprechen für sich. Und deshalb finde ich es wirklich ein großartiges Buch. Ich habe es bereits verschenkt. Das ist wirklich mein aktuelles Lieblingsbuch, mit dem ich erkennbar mit aufgerissenen Augen wie ein Missionar durch die Straßen gehe.
Himmel. Gott, ihr hättet nicht gedacht, dass es so schlimm ist.
Und ich musste auch klassischerweise am Schluss weinen. Also ja. Weil es wirklich auch ein trauriges...
Habe ich schon wieder vergessen, wie es aufhört.
Ach. Dürfen wir sowieso nicht verraten.
Also hier, Verena hat sich auch schwer getan. Sie hat geschrieben, es verliert sich in endlosen Beschreibungen unwichtiger Details und ist völlig überladen. Da werden stundenlang rissige Hände beschrieben, die uninteressanten
so
Arbeitskollegen
schön.
Von Roland und die Klopapiersituation im Büro. Fabriktürme werden mit knorrigen Händen verglichen, die aus der Landschaft ragen. Jenny, auch mein Team, viel zu viele langweilige Geschichten auf einmal mit viel zu vielen Personen. Dazu diese ständigen Zeitenwechsel. Und Britta mochte es auch nicht und hat es abgebrochen. Ich hätte es auf jeden Fall abgebrochen, wenn ich es nicht hätte lesen müssen. Ich sage, es sind gute Szenen. Leider, ich habe immer zwischendurch ja auch gesagt, zu Katja, mit der ich unterwegs war, es ist doch jetzt gut. Es wird gut. Ich glaube, es wird doch gut, das Buch. So, und dann war nämlich eine gute Szene, 10 Seiten und danach war wieder... Tom, Dirk, Adrian.
So
wer
stark.
War, wer
so
sind
stark.
Sie?
Es ist eben
wer
so ein Kaleidoskop.
Ja,
es schillert und funkelt. Und du hast es von so negativ gesagt mit dem Brei, aber stimmt ja auch. Es ist sozusagen eine besondere Konsistenz sozusagen an Geschichte. Das habe ich auch schon so empfunden. Aber positiv, Linda hat geschrieben, sie findet die Sprache toll und gefühlt war jeder Charakter authentisch. Ich hatte sie bildlich alle vor Augen und konnte mir vorstellen, was das für Menschen sind, wie sie agieren und warum. Es war kurzweilig, emotional nachvollziehbar, nachspürbar. Mich hat es total abgeholt. Björn schreibt, Lukas Rietschel schafft es, das Große im Kleinen zu finden und Geschichte anhand von individuellen Geschichten zu erzählen, mit Leichtigkeit und Tiefgang zugleich. Das ist brillant. Um mal zwei ja. Random, also von vielen, 2 positive Stimmen zum. Also ich kann aber verstehen, dass dieses Buch vom Stil her polarisiert.
Ja, Stil weiß ich gar nicht. Stil fand ich jetzt irgendwie weder besonders herausragend noch besonders schlecht. Aber nee, aber dieses Gehopse von einem Charakter zum nächsten, von einer Geschichte zur nächsten, von einer Zeitebene zur nächsten, das hat mich einfach wahnsinnig gemacht. Ich dachte mal, bleib doch bitte mal bei dieser interessanten Person. Die hast du mir doch jetzt gerade schmackhaft gemacht. Da hast du jetzt gerade mein Interesse für Ruth oder für diesen Syrer-Name vergessen. Hast du doch gerade jetzt geweckt. Jetzt kann ich nicht ein bisschen Zeit mit dieser Person bitte verbringen. Warum muss ich denn schon wieder zu irgendwem anders, dessen Name mir schon wieder entfallen ist? Also ich bin dahin wirklich nicht gerne zurückgekehrt. Ich mochte das gar nicht. We agree to disagree.
Total. Lukas Rietschel, Sanditz, 480 Seiten, ist bei DTV erschienen und kostet 26 Euro. Macht euch am besten selbst ein Bild.
Ich denke mal, Buchpreis ist in greifbarer Nähe.
Mindestens einer, wie gesagt. Ich habe wirklich ein Gefühl, müssen wir jetzt hier noch
Daniel ist ganz aufgeregt. Ja. Ihr konntet es leider nicht sehen. Er zittert vor Aufregung. Ich denke, du wirst noch die ein oder andere Gelegenheit haben, um über dieses Buch zu reden.
Lukas Rietschel.
Ja. Ich hatte, bis Lukas Rietschel kam, hatte ich einen Lauf mit Büchern. Ich habe so viele Bücher gelesen, die mir alle gut gefallen haben. Alles deutschsprachige Bücher, zufällig. Die Riesin von Hannah Heffner, Solange ein Streichholz brennt von Christian Huber, Pause von Lena Kupke zum Beispiel. Ich konnte mich gar nicht entscheiden, was ich mitbringe. Und ich denke, man wird von dem einen oder anderen Titel, den ich jetzt hier gerade genannt habe, noch was hören. Ich habe mich jetzt für dieses hier entschieden. Restsommer, weil es ein schönes Sommerbuch ist und ich wollte unbedingt die Erste sein, die euch das Buch für diesen Sommer empfiehlt. Also könnte es zumindest werden, finde ich. Hat ja ein bisschen Eat, Read, Sleep Tradition. Markisenmann, Der große Sommer, Ein unendlich kurzer Sommer. So, also dass wir unsere Sommerromane auch dann öfter immer noch mal empfehlen. Und jetzt Restsommer passt ja schon mal vom Namen ganz gut rein. Von Kea von Garnier, ist ein Debütroman, spielt im Sommer 2003. Dominik lebt das typische Leben eines 16-Jährigen in einem niedersächsischen Kaff, Schönacker heißt es, im Zonenrandgebiet. Party mit Cola rum, Freibad mit Freunden, bisschen Graffiti gegen rechts sprühen, Bandproben, keiner hat Bock auf Schule und alle Jungs reden von Mädchen und träumen von einer irgendwie goldenen Zukunft, die ein bisschen unsicher ist, aber sie stellen sie sich alle richtig toll vor. Und beim Thema Zukunft hakt es ja bei Dominik so ein bisschen. Sein Vater ist Bestatter und alle gehen davon aus, dass Dominik den Familienbetrieb übernimmt. Und zwar je schneller, desto besser. Er hilft auch immer schon mal ein bisschen mit. Das waren so Seiten, die ich überblättert habe, als es darum ging, wie da so
Münder zugenäht werden.
Ja, das habe ich nicht gelesen. Bestattermilieu hat mir auch so als Setting nicht so gut gefallen. Aber
what? Okay,
ja, wir reden gleich. Nee, ich fand eher so die anderen Sachen an dem Buch gut. Der Vater hat es auch im Rücken, also deswegen soll Dominik lieber früher als später diesen Betrieb übernehmen. Aber der will das gar nicht. Er weiß zwar auch nicht, was er will, aber in diesem spießigen Ort da bleiben, das will er irgendwie auf jeden Fall nicht. Die Mutter übrigens ist ausgezogen, muss man vielleicht einmal kurz sagen, und lebt mit ihrem neuen Freund zusammen. Also Dominik lebt da mit seinem Vater alleine. Und dann taucht eines Tages Benjamin auf, genannt Biff. Biff übrigens, weißt du, wer noch Biff hieß?
Von Zurück in die Zukunft.
Das hat mich mega irritiert die ganze
Total.
Zeit.
Total. Ja, hat mich auch eher abgelenkt. Dachte, wieso Biff jetzt?
Ja, und das ist ja so ein Unsympath.
Ja.
Okay, am Rande. Und Biff ist aus Berlin zugezogen. Das ist so ein super lässiger Typ, der macht, was er will und sagt, was er denkt. Und Biff ist im Grunde so, wie Dominik eigentlich gern sein würde. Die beiden freunden sich dann an und es wird intensiv. So, fandst du scheiße jetzt? Sag's ehrlich. Nur aus Rache.
Weil nein, allein aus Rache, nein. Eigentlich, also sagen wir mal so, dieses Buch ist auf dem Papier eigentlich genau mein Ding. Also ein Sommerbuch.
Ja, du warst, ich glaube, du bist mit ablehnender Haltung rangegangen.
Nein, überhaupt nicht.
Doch.
Ich weiß gar nicht, habe ich es so vorgelesen oder noch, weiß ich gar nicht genau. Heißer Sommer, klebende Klamotten und es kommt was in Bewegung. Das Setting ist auch wirklich originell. Das finde ich mit am stärksten. Am Anfang gibst du es mir mal ganz kurz, das Buch. Es geht so los. Scheiße, Beethoven. Das heißt, Papa hat was Heikles auf dem Tisch. Einen Spätentdeckten, gerade bei der Hitze. Oder einen Springer. Vielleicht auch einen vom Gleis oder ein Kind. Keine dieser Optionen steigert meine Lust, jetzt zu klopfen. Also der junge Dominik und sein Bestattervater. Das fand ich, dieses Setting fand ich irgendwie interessant und ich war sofort drin. Ich weiß gar nicht, wie es beim Bestatter riecht, aber ich hatte den Geruch in der Nase.
Ja.
Sozusagen, ja. Und da ist auch nichts falsch, aber es hat irgendwie zwischen mir und der Geschichte nicht gefunkt. Ich fand es ein bisschen konventionell. Also Junge
guck mal,
aus Berlin.
Mag ich halt gern so ein bisschen was Konventionelles.
Junges aus Berlin mischt Provinzschule auf und die Sommerhitze mündet in was? In ein schlimmes Gewitter? Ich hab's nicht so geglaubt und nicht gefühlt, diese Drag Queen-Nummer.
Ja, das siehst du ich schon, weil ich einfach auch aufgeschlossener bin.
Was soll das denn heißen?
So Drag Queen.
Nein, nee, ich bin total aufgeschlossen, bloß ich habe das so nicht geglaubt. Und ich habe auch diesen Drag Queen Showdown am Anfang nicht geglaubt. Mir war es am Ende ein bisschen zu glatt konstruiert und ich fand es mit 400 Seiten ein bisschen lang. Es ist ganz schön, es ist wirklich auch schön, es hat Sommervibes, alles das, ja, aber es ist keine Hirschkuh.
Nee, das habe ich auch nie gesagt.
Ein Hamster.
Also jetzt hör mal auf, das arme
Nein, das Buch ist gut. Das Buch ist ganz gut.
Ich habe nie gesagt, dass es eine Hirschkuh ist. Wenn es eine Hirschkuh sein wollte, bräuchte es wesentlich weniger Handlung, Daniel. Ja. Also ich mochte den Stil. Ja. Ich habe das an einem Tag auf dem Balkon in der Sonne so eingesaugt weggelesen. Ich habe den Sommer gespürt. Ich habe mit Dominik gelitten, gehofft und gefühlt. Diese Kleinstadtenge ist sehr gut eingefangen. Und zwar irgendwie ohne Klischees und ohne da so drauf zu hauen. Ich habe vieles wiedererkannt. Ich habe natürlich ein ganz anderes Leben gelebt als Dominik. Und ich habe es auch gar nicht als einengend empfunden. Aber ich habe da vieles wiedererkannt. Und ich glaube, ich weiß nicht, Schöningen ist so ein Ort in der Nähe von, so ein kleinerer Ort in der Nähe von Braunschweig. Und ich dachte vielleicht Schönacker, Schöningen,
Schönacker,
irgendwie. Das passte alles so gut. Und ich finde schon, dass das Andersartige von Biff sehr gut eingefangen ist. Und Dominik, wie er so langsam merkt, dass sich durch Biff eine neue Welt öffnet, was es noch so geben könnte neben dem Bestattergewerbe. Und ja, Coming of Age, anderer Lebensentwurf als die Eltern, das habe ich natürlich nicht zum ersten Mal gelesen. Ich mochte das wieder so beiläufig, diese Geschichte von Biff, die ja schon auch relativ krass ist mit dieser, jetzt hast du es schon verraten, mit dieser Drag-Queen-Komponente.
Was haben wir verraten?
Taucht so eine Drag-Queen-Sache auf. Genau. Das hat mich schon überrascht. Das hätte auch schief gehen können und ich finde, es ist gut. Ich habe das geglaubt.
Du hast den Showdown geglaubt, bei dem Geburtstag am Ende.
Ja, fand ich auch ein bisschen drüber, ein bisschen doll. Aber, oh Gott, das kann also, ich so mitnehmen. Das ist so ein Buch, in dem ich gerne war, zu dem ich gerne zu. Ich bin fast gar nicht zurückgekehrt, weil ich es in eins durchgelesen habe.
Ja.
Ich mochte das Setting, ich fand das eine schöne Geschichte. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, das muss einen Buchpreis kriegen. Da kann ich natürlich auch. Und das klingt so blöd, ne? Das klingt so ein bisschen doof, dass das eine Buch ist ein Buchpreis wert, das andere nicht. Da sind wir wieder in dieser Diskussion. Ich kann natürlich unterschreiben.
Das hat so eine andere Flughöhe.
Ja, das sagt
ja nichts über die Qualität des Buches. So. Überhaupt nicht.
Nichts über, ob man das gerne liest oder nicht. Ich sehe natürlich, dass Lukas Rietschel da so einen großen Wurf, ein Zeitpanorama, ein Gesellschaftspanorama, das hat das natürlich nicht. Es ist ein schöner, sommerlicher Coming-of-Age-Roman.
Ja, und der führt einen so durch diesen Sommer. Und es war schon zu viel ausbuchstabiert, während Lukas, man kann die beiden Bücher nicht vergleichen, aber Lukas Rietschel wirft so Figuren rein und man lebt, oder lebt nicht, aber man lebt mit denen, man fühlt mit denen und man überlegt so, wie ticken die, was machen die? Diese Freiheit im Lesen und im Erleben dieser Figuren habe ich jetzt bei Kea von Garnier, bei Restormer nicht empfunden.
Aber ich?
Ja, genau. Aber was dieses Buch dennoch, wie man so sagt, mit mir gemacht hat, weil es hat mich nochmal daran erinnert, dass man als schwuler Junge oder lesbisches Mädchen immer eine andere Kindheit und Jugend hat als alle anderen. Es ist und war heute weniger stark als damals zu meiner Zeit alles erklärungsbedürftig. Ach so, dein Schwarm ist gar kein Mädchen, sondern ein Junge. Und auch wenn Dominik hat ja bei seinen Kumpels er hat ja keine Widerstände zu fürchten. Mm. Seine Kumpels sind ja da eigentlich gechillt, so. Aber es ist eben trotzdem nicht leicht. Und ich glaube grundsätzlich, und das hat mich nochmal an meine eigene Kindheit und Jugend erinnert, als Schwule oder als Lesbe wächst man einfach anders auf, jedenfalls in meiner Generation. Wir teilen eben nicht die Erlebnisse. Wir haben andere Zugänge, wir haben andere Befindlichkeiten erlebt oder haben da eine andere Sozialisation, was sozusagen Coming of Age angeht. Und das finde ich schon, dass das durchaus, dieses Gefühl ist hier schon sehr gut eingefangen in Restaurant.
Spielt ja auch 2003. Also ich glaube auch, dass das heute ich glaube wirklich, dass das anders ist. Auf jeden Fall ist das auch ein guter Jugendroman. Ich glaube, das kann man auch gut schon mit 14, 15, 16 lesen.
Das stimmt. Und ich habe wirklich auch gedacht, es ist ein Jugendbuch. Das soll ja nichts Negatives heißen. Aber ich habe vom Wording und von der Flughöhe und habe ich gedacht, ja, doch, das ist ein gutes Jugendbuch.
Kea von Garnier, Restsommer, 400 Seiten, erschien bei Blessing für 24 €. Ich sag mal, fürs Urlaubsgepäck schon mal vormerken.
Ja, offensichtlich ist es da im Zonenrandgebiet bei Braunschweig im Sommer auch ganz schön und idyllisch.
Absolut. Das ist eine Überleitung aus der Hölle, aber mach ruhig weiter.
Aber im Frühling ist es da auch ganz schön.
Auch schön, ja. Wir waren zufällig im Frühling da.
Ja, wir waren unterwegs mit Eat, Read, Sleep in Braunschweig und in Gießen. Wir waren in Gießen im Mathematikum. Das ist so eine Erlebniswelt für junge Leute, eher für Kinder, wo sie Mathe erleben können. Und Katharina und ich, wir waren in the game. Wir waren wirklich in the zone und haben alles ausprobiert.
Ja, wir hatten ja diese Mathefolge im Desi. Und da haben wir ja auch lange Bücher kuratiert, haben wir auch Zuschriften bekommen von euch, welche Bücher wir da vorstellen sollen. Ein paar haben wir jetzt auch diesmal aufgegriffen, die letztes Mal nicht reinpassten. Und weil in Braunschweig das Naturhistorische Museum direkt neben dem Veranstaltungsort war, hatte das dann so ein bisschen so einen Biologie-Schwerpunkt eher, während es in Gießen eher so Mathe-Physik war. Das fand ich ganz schön.
Wir hatten zwei Bücher im Gepäck über ausgestorbene Tiere. Und in diesem Naturhistorischen Museum, da habe ich eine besondere Extra-Special-Führung von der Exil-Braunschweigerin Katharina Marenholz bekommen. Ich sag mal, die Dioramen, die waren
herrlich.
Total, siehste. Mhm. Und da waren auch zwei Protagonisten aus unseren Büchern, die wir mithaben, nämlich mit dabei. Nämlich ein ausgestopfter Riesenalk aus dem Buch von Sibylle Grimbert, Der Letzte seiner Art, über diesen Riesenalk, der von einem Forscher mitgenommen wird und die verbringen Zeit miteinander als Haustier und Herrchen sozusagen. Über dieses Buch haben Jan und ich schon gesprochen in Folge 95. Und da steht dieser Riesenalk in so einem Schaukasten.
Ja, ausgestopft.
Ja, und man fragt sich, wie kann man diesem possierlichen Tierchen etwas zuleide tun wollen?
Ja, den haben sie ja abgeschlachtet, weil die auch nicht so schnell wegfliegen konnten. Die konnten gar nicht fliegen.
Ganz, ja.
Und dann dachten sich die Seefahrer so, ach, hier liegt Proviant für unsere lange Überfahrt bereit. Das nehmen wir mal alles mit und schwupps, war ausgestorben. Ja, sehr traurige Geschichte.
Ja, und sehr starkes Buch. Wie gesagt, wir haben schon in Folge 95 besprochen, Der Letzte seiner Art.
Ja, und dann hatten wir aber noch ein anderes Buch dabei, wo es auch um ein ausgestorbenes Tier geht. Das haben wir noch nicht im Podcast gehabt, deswegen haben wir das jetzt heute für die Folge nochmal mitgebracht. Das Wesen des Lebens. Und auch da haben wir in Braunschweig im Naturhistorischen Museum das, ich hätte fast gesagt, am lebenden Objekt erforscht, aber es lebt natürlich nicht mehr, aber es hing das Skelett und das ist sehr wertvoll. Einer der letzten Riesenseekühe unter der Decke im Museum.
Gleich neben dem Riesenalk. Eine riesengroße Seekuh, ein riesengroßes, behäbiges, friedliches, argloses Geschöpf. In kalten Regionen zu Hause war es, hoch im Norden. Lange wusste man nichts Genaues von ihnen. Es gab nur so ein paar Legenden von Meerjungfrauen oder von Sirenen, also bei Homer oder von Christoph Kolumbus, weil die Köpfe aus dem Wasser wie die von Menschen aussahen. Frauen im Meer mit Schwanzflossen, sowas, ja. Aber diese Seekühe, stellt sich raus, die gab es wirklich. Und Ida Turpeinens Buch »Das Wesen des Lebens« erzählt genau davon. In 4 Abschnitten geht es um die Geschichte des Menschen mit dieser Seekuh. Die Entdeckung nämlich 1741, der große Bering auf Expedition, der Typ von der Beringstraße, ne? Der ist auf Aleutenmission, gilt ja als der Kolumbus des Zaren. Großer Entdecker. Und mit an Bord bei ihm ist der Naturforscher und Theologe Georg Wilhelm Steller. Und die Expedition da bei Alaska, die scheitert. Die Männer sitzen fest, sie hungern, sie sterben. Skorbut an Bord, das ganze Programm. Auch Bering stirbt an Hunger, an Durst, an Kälte, an Ungemach und Betrübnis und regelrecht aufgefressen von Läusen, schreibt Steller.
Als sie auf einer Insel waren, weil das Schiff untergegangen ist. Genau. Also das ist fast so eine Robinson-Geschichte.
Total krass. Und Steller ist in der Abgeschiedenheit, hungert auch, aber ist elektrisiert und forscht und entdeckt dabei diese großen Seekühe. Und dieses Buch ist eben nicht nur Roman, sondern auch Sachbuch mit Tabellen und Zahlen, Daten, Fakten, dass das so eine Seekuh 7,5 Meter lang ist, eine 30 Zentimeter Zunge hat, das Herz 64 Zentimeter breit. Und Steller hat dann, sie schlachten die Seekuh und nicht nur eine, und er will ein Skelett retten, aber sie müssen auf diesem notdürftig zusammengezimmerten Schiff, kriegen sie dieses Skelett nicht mit und er muss es dort zurücklassen. Er bleibt aber der einzige wissenschaftliche Augenzeuge einer lebendigen Seekuh vor ihrem Aussterben, denn die Menschen schaffen es in nur wenigen Jahren, alle Seekühe auszurotten.
Seekühe gibt es ja immer noch, aber ja, diese Riesenseekühe. Ja, innerhalb von 27 Jahren.
Wahnsinn.
Alle weg.
Und 100 Jahre später, da geht es dann also weiter in dem Buch, die Suche nach dem Skelett, und da ist der aus Finnland stammende russische Gouverneur von Alaska, das gehört ja mal zu Russland, der schickt das Skelett nach Helsinki, und in Helsinki geht es dann im Buch um die Geschichte einer Zeichnerin Hilda, also auch die Perspektive von Frauen, die sonst nur im Hintergrund arbeiten durften. Also die Geschichte des Menschen mit der Stellerschen Seekuh von damals sozusagen bis heute, dass der Mensch eine Art ausrotten kann, das galt damals als unvorstellbar. Also vor 200 Jahren noch, weil man dachte, ja, Gottes Schöpfung ist ja perfekt und der Mensch kann das gar nicht, da kommt immer Nachschub. Ja. Das war wirklich ein ganz neuer Gedanke für die damals, und es gab immer noch lange Legenden davon, dass es noch lebende Seekühe geben könnte. In dem Buch geht es um die Geschichte des Menschen mit diesen riesengroßen Seekühen, den Stellerschen Seekühen. Der Riesenalk, unser,
ja, kommt auch vor. Ja. Alles passt zusammen.
Die Seekuh groß und sanft, aber für immer fort. Das ist halb Abenteuerroman, dieses Buch, und halb wirklich sehr interessantes Sachbuch, eine Wundertüte, viele Details, gute Figuren. So ein historischer Deep Dive zu den ewigen Jagdgründen der Stellerschen Seekuh.
Sehr schön gesagt.
Ja, Ida Turpeinen, wolltest du noch was?
Ich wollte nur sagen, für die Abschlachtungsszenen braucht man ein bisschen starke Nerven. Ja. Oder muss man vielleicht auch überblättern, das ist schon echt.
Ja, oder man setzt sich ihn aus, weil setzt live.
Ja. Oder so.
Vor allen Dingen so gleichzeitig. Ne? Wir haben ja gerade so einen Wal am Start. Während wir hier reden, werden noch Rettungsversuche gestartet.
Wissen wir nicht, was mit dem Wal... Soll ich kurz gucken?
Offenes Schicksal.
Soll ich kurz
abdecken? Schau mal, was ist das?
Ich hörte...
Was sagt der Live-Ticker der Tagesschau?
Letzter Stand war, Timmy hängt wieder fest.
Ach. Mhm. Also,
Don't get me started in dieser Wahlgeschichte. Da hätte ich einiges zu sagen.
Ja, Katharina hat auch schon in Braunschweig und Gießen die ein oder andere unpopular opinion abgesondert.
Ja, oh Gott.
Plötzlich Stille im Saal. Aber in der Tat ist es so, unser Verhältnis zu Tieren und zu solchen Tieren, eben nicht zu Tieren, sondern zu solchen Tieren, nämlich zu großen, vom Aussterben bedrohten Tieren, hat sich durchaus in der öffentlichen Wahrnehmung gewandelt. Manchmal auch mit einem irrationalen Zungenschlag.
Ich sage nur, diese ganzen Gelder, die in diese Rettung dieses Tieres fließen, da könnte man irgendwie größer ansetzen und sich nicht auf dieses eine Tier fokussieren, was vermutlich sowieso nicht. Ich lehne mich, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass das möglicherweise dann halt in der Nordsee stirbt, statt in der Ostsee.
Alle Mails in dieser Frage an Katharina, an eatreadsleep@ndr.de. Sie wird alle persönlich beantworten.
Du hast ja deine Meinung dazu gar nicht gesagt.
Eben, aus Gründen.
Ach so,
Ida Tuppainen heißt die finnische Autorin. Das Wesen des Lebens, deutsch von Maximilian Moormann. Das Buch ist ein Taschenbuch, mittlerweile 320 Seiten. Ist bei Fischer erschienen für 15 Euro.
Ja, Taschenbuch, auch das und auch der letzte seiner Art gibt es auch inzwischen als Taschenbuch. Das war in Folge 95 noch nicht der Fall. Aber jetzt auch als Taschenbuch erhältlich. Das ist ja auch mal ganz gut, wenn man auf solche Bücher dann hier nochmal zurückkommt. Ja, und geht mal alle schön ins Naturhistorische Museum in Braunschweig. Das lohnt sich.
Ja, die Dioramen.
Die Dioramen.
Ja, Braunschweig und Gießen, das waren aber nicht nur Expeditionen ins Tierreich, sondern wir waren auch auf der Suche nach einer anderen bedrohten Art, nämlich kleine, feine, unabhängige Buchhandlung.
Ja, und da haben wir eine besucht, die wir schon lange mal besuchen wollten, weil sie bei Instagram immer so nett aussieht. Sisu Lu in Braunschweig. Ein Buchcafé. Und da gibt es nicht nur so einen Becher Filterkaffee am Rand, sondern das ist ein richtig tolles Café. Und wir waren schockverliebt, glaube ich, sofort nach Betreten dieses Cafés.
Ja, das ist erstmal in so einem Wohnviertel mitten in Braunschweig, also nicht in der City, Downtown Braunschweig, sondern eher ein bisschen, ich will nicht sagen abseits, aber schon.
Ja, es ist ein Wohnviertel so, Wohnviertel, in der Nähe der Jasperallee da so.
Kaffee, Avocado-Sandwich und dann gibt es eben auch Mitmachstationen, sag ich mal. Also zum Buchgefühl teilen.
Ja, man kann Briefe schreiben und in einen Briefkasten stecken und sich dann einen Brief nehmen. Das heißt, man schreibt sozusagen an eine unbekannte Person, kann sich von einer anderen unbekannten Person einen Brief nehmen, finde ich sehr schön. Man kann Post-its hinterlassen mit Buchtipps auch und es gibt natürlich Bücher zu kaufen, logisch, aber es gibt halt auch so Non-Books zu kaufen und so schön Taschen, Lesezeichen, Stifte, Sticker, Post-its und das ist alles richtig schön ausgesucht, so witzig, inspirierend und so liebevoll arrangiert. Man kann da an Tischen sitzen und Kaffee trinken und Bücher lesen, aber man kann auch in der Fensterbank, direkt am Fenster auf so einer Bank ganz schön sitzen mit so schönen Kissen. Es gibt schönes Geschirr. Alles ist mit so viel Geschmack eingerichtet.
Highly Instagrammable alles.
Ja, ich hätte einziehen können. Und dieses Buchcafé, das Sisu Lu, das gehört Luisa Dellert. Und die kennt ihr vielleicht als Moderatorin und Influencerin. Die haben wir da natürlich getroffen. Und sie hat uns erstmal erklärt, woher der Name Sisu Lu kommt. Also Lu ist ja klar, das kommt von Luisa, aber Sisu.
Sisu kommt von Sinnsuche oder von dem finnischen Sisu. Das bedeutet mentale Resilienz tatsächlich. Und das war so ein bisschen so die Zeit, in der es mir nicht gut ging, als dieses Konzept entstanden ist. Und deswegen hat das irgendwie alles so gepasst.
Also man merkt schon beim Namen, das ist hier eine besondere Buchhandlung. Hier gibt es nicht nur Regale mit Büchern, sondern es ist so eine Bucherlebniswelt. Ja? Was ist denn das Konzept, was dir vorschwebte, was du so unbedingt umsetzen wolltest?
Ich wollte damals einen Ort erschaffen, der Menschen Halt gibt und gleichzeitig dazu einlädt, sich wohlzufühlen und nicht überfordert zu sein. Ich finde, wir leben in einer Welt, in der wir jeden Tag mit so vielen Nachrichten, Videos auf Instagram und generell so viel Content in unserem Kopf konfrontiert werden, dass das voll überfordernd sein kann. Auch in einer Buchhandlung, die sehr, sehr groß ist und wo es eine unglaublich große Auswahl gibt. Und deswegen war so ein bisschen mein Gedanke dahinter, hey, es wäre doch voll schön, wenn man so einen Wohlfühlort kreieren kann, wo es zum einen Bücher gibt, eine sehr kuratierte Auswahl und zum anderen auch Platz ist, um Cappuccino zu trinken, mal aus dem Fenster zu gucken und in ruhiger, entspannter Atmosphäre zu lesen, zu stricken oder ja, einfach nur hier zu sein.
Und wie ist denn das überhaupt entstanden? Also du dachtest du irgendwann so,
eine Buchhandlung wäre eigentlich ganz schön in meinem Leben, jetzt mal unabhängig vom Konzept. Das ist ja ein großer Schritt, das ist ja auch eine Investition erstmal.
Mir ging es vor ein paar Jahren mental nicht so gut. Ich hatte einen Burnout und daraus ist dann auch eine Depression resultiert. Und das war so die Phase, in der ich dann auch so ein bisschen mein Leben hinterfragt habe und das, was ich eigentlich will und ob das, was ich bis dahin gemacht habe, richtig war, auch für meine Gesundheit. Und habe dann entschieden, dass ich gerne wieder mehr im Offline-Leben stattfinden möchte und mit meinen Händen etwas machen will. Und ich wollte schon immer mal ein kleines Café aufmachen. Man romantisiert das dann ja auch gerne. Und ich habe schon immer in der Gastro gearbeitet. Und in der Zeit, in der es mir nicht so gut ging, haben mir Bücher großen Halt gegeben. Einfach, um mich in so eine andere Welt zu beamen und einfach die eigenen Sorgen manchmal auch so ein bisschen beiseite zu packen. Und diese Mischung miteinander, dachte ich, ist eigentlich das, was es brauchen könnte, damit es mir auch besser geht. Und daraus ist dann tatsächlich die Idee entstanden, hey, warum nicht eigentlich ein Buch-Café machen, wo Bücher und Kaffee dann zusammenkommen?
Okay, aber dann, also von Idee, jeder hat, glaube ich, also ich würde es auch gerne machen.
Jeder hatte schon mal die Idee, der mal ein Buch in der Hand hatte, warum macht man nicht so ein Buchcafé?
So ein richtig schönes Buchcafé.
Genau, wo wir uns auch wohlfühlen wollen,
ja,
so
genau.
Wie dieses hier.
Und dann? Aber dass man das dann wirklich so macht.
Ja, bei mir war es tatsächlich so, ich habe in Berlin mit meinem Partner gelebt und das war dann der Ort, der mir nicht mehr so gut getan hat. Ich habe alles mit meiner Depression und mit diesen schlechten Monaten verbunden und ich wollte wieder zurück in meine Heimat. Und dann dachte ich, hey, in meiner Heimat gibt es ja noch kein Buchcafé und vielleicht wäre das einfach etwas, das die Gegend hier bereichern könnte und auch etwas, was mir gut tut. Ja, und dann ging das eigentlich relativ schnell, dass wir uns Locations angeguckt haben. Wir konnten beide weder eine Kaffeemaschine bedienen, noch hatte ich natürlich Ahnung von dem Buchhandel. Und das haben wir uns dann alles angeeignet, viel durchgelesen, viel Videos geguckt, viel Podcasts gehört, viel mit Menschen gesprochen. Und als wir dann die Location hatten, haben wir einfach angefangen. Man muss natürlich dazu sagen, wir mussten Kredit aufnehmen. Und das ist natürlich auch ein Privileg, überhaupt einen Kredit zu bekommen und die Summe hier reinstecken zu können. Und was natürlich auch noch ein Vorteil war, war meine Reichweite, die ich eh schon auf Instagram hatte, sodass wir nicht so dolle Angst hatten, dass das nicht klappen kann, weil wir natürlich von Anfang an viele Menschen mitnehmen konnten auf dem Weg und sagen konnten, hey, kommt doch mal vorbei. Ja.
Ah ja, und hat das denn tatsächlich auch geholfen? Also sind die Leute hierher gekommen, weil sie dich von Instagram kannten?
Also werden Follower zu Kunden?
Ja, tatsächlich schon und zwar regelmäßig, also dass sie regelmäßig uns besuchen kommen. Also bei der Eröffnung waren knapp 500 Leute hier und die sind dann auch zum Teil extra angereist und waren dann den ganzen Tag hier. Und es ist jetzt immer noch so, dass wir besonders so zum Wochenende, freitags und samstags, immer wieder Menschen hier haben, die sich extra ein Wochenende in Braunschweig buchen, um hier vor Ort das Sisulu zu besuchen oder ja, danach dann nochmal Braunschweig zu erkunden, die das dann miteinander so verbinden.
Ihr seid ja nicht in der Fußgängerzone, sondern ihr seid ja mitten Mang in einem Wohnviertel. Seid ihr denn auch hier schon angekommen? Also kommen so die Insta-Leute oder kommt auch Frau Müller und Herr Meier?
Ja, das ist das Schöne. Es kommen auch Frau Müller und Herr Meier tatsächlich hierher. Also erstmal weiß natürlich die Nachbarschaft jetzt von uns. Wir haben Stammkundinnen, das ist richtig, richtig schön. Und es ist total gemischt. Also wir haben zum Beispiel mittwochs immer eine Gruppe von Männern hier. Die sind schon so 70 plus, die sich dann hier reinsetzen, über Bücher und das Weltgeschehen quatschen. Und das ist so deren Stammtisch hier. Und das ist voll schön.
Ja. Du hast auf der einen Seite gibt es eben diesen Idealismus, das Wollen und diesen kreativen Output und Outburst hier. Und auf der anderen Seite gibt es Buchhaltung, BWL, viele Buchhandlungen klagen, viele müssen schließen. Wie hart ist denn sozusagen der BWL-Aufschlag für dich und für euch hier mit dem Laden?
Ja, also das ist erstmal, finde ich, immer wichtig zu erwähnen, dass natürlich im Buchcafé auch romantisiert wird. Ne?
Ja.
Die meisten denken tatsächlich, dass Markus und ich hier uns morgens unseren Cappuccino machen und dann erstmal noch ein paar Stunden sitzen und durch Bücher stöbern und ein bisschen lesen können. Das ist überhaupt nicht so. Also Markus ist gerade einkaufen für die Stullen und alles, was wir in der Küche backen müssen. Und ich bin morgens hier, um die Bücherkisten auszupacken und dann eben auch zu schauen, was können wir diese Woche überhaupt noch einkaufen? Was ist auf dem Konto? Was brauchst du vielleicht auch gerade an neuen Kaffeeprodukten, die wir erstmal durchkalkulieren müssen? Also diese ganze Geschichte, was Zahlen angeht und da auch regelmäßig mal mit dem Steuerberater drüber zu schauen. Das ist etwas, das mache ich nicht gerne, aber es ist nötig. Ich habe das am Anfang ein bisschen vernachlässigt. Da dachte ich, komm, wir machen einfach erstmal. Wird schon, genau. Und das musste ich aber erst lernen, dass das vielleicht nicht der richtige Weg ist.
Womit macht ihr denn den meisten Umsatz? Mit Büchern oder dem Rest?
Das ist tatsächlich halb-halb.
Wirklich?
Also wir können wirklich sagen, es kommen viele her, die nur Bücher kaufen. Die kommen dann aber auch einmal im Monat und kaufen gleich so 10 Stück. Dann haben wir aber auch Leute hier, die kommen auf einen Kaffee und nehmen sich dann noch ein Buch mit. Und dann haben wir aber auch Leute, die kommen nur zum Frühstücken und Kaffee trinken hierher. Also es hält sich total die Waage, würde ich sagen. Und dann haben wir auch noch unseren Online-Shop. Das heißt, alle, die nicht hierher kommen können, können bei uns auch im Online-Shop Lesehilfen, unseren Merch oder auch bestimmte Bücher, die wir auswählen, auch zu sich nach Hause schicken lassen, was für uns natürlich gut ist, weil wenn wir mal einen Monat haben, der nicht so gut ist, können wir immer noch mal mehr sagen, hey Leute, wenn ihr Bock habt, dann guckt doch mal in unseren Online-Shop vorbei.
Sag mal, hinter uns stehen Stapel mit ungefähr 100 Büchern, also mehrere Stapel. Das sind so Tauschbücher. Das heißt, da machst du überhaupt keinen, sagen wir so, Gewinn akut, sondern wie funktioniert das? Da kommen Leute, bringen ein Buch und nehmen eins mit. Ist das gut fürs Geschäft?
Ich würde sagen ja, weil es uns ja nicht nur darum geht, dass Leute hierher kommen und unbedingt ein neues Buch kaufen, sondern wir auch möchten, dass sie sich hier wohlfühlen, das weitersagen oder wiederkommen. Und es ist nun mal auch so, dass ein Teil der Wahrheit auch ist, dass Bücher nicht mehr unbedingt günstig sind und es nicht für jeden machbar ist, jede Woche sich ein neues Buch zu kaufen. Und deswegen haben wir diese Tauschbörse halt entwickelt, weil wir der Meinung sind, dass es auch voll okay ist, einfach mal ein Buch zu tauschen. Und es klappt richtig, richtig gut. Also es bringen ganz, ganz viele Menschen auch ganz, ganz tolle Bücher mit und nehmen sich dann ein anderes mit davon nach Hause. Und wir packen zum Beispiel auch oft die Leseexemplare, die wir geschickt kriegen von Verlagen, auch hier mit rein. Dass man auch mal die Möglichkeit hat, einen neueren Roman irgendwie einzutauschen. Und ist meistens so im Gegenteil, dass die Leute dann kommen und das tauschen und dann noch einen Kaffee trinken oder noch eine Stulle essen.
Also andere Buchhändler würden, glaube ich, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Wie gratis Bücher oder so.
Wir sind davon überzeugt, dass genau so ein Konzept das ist, was langfristig Erfolg haben wird, weil du dieses ganze Buchgeschäft nicht mehr nur durch eine Buchbrille dir anschauen kannst. Du brauchst irgendwie, wie du gesagt hast, so ein ganzheitliches Konzept, wo du Leuten auch zeigst, hey, du bist hier willkommen, auch wenn du vielleicht nicht so viel Geld hast, um dir ein neues Buch zu kaufen. Wir möchten ja, dass man mit dem Thema Lesen in Kontakt treten kann, ohne dass da irgendwelche Barrieren sind. Und deswegen sollten, finde ich, alle Buchhandlungen überlegen, wie sie sich nochmal neu oder weiterentwickeln können, um wirklich alle abzuholen. Also ich glaube nicht, dass uns das negativ auf die Nase fällt tatsächlich, dass wir hier auch Bücher eintauschen.
Das hast du ganz schön gesagt. Das finde ich ganz schön. Auch gerade zum Auftakt unserer Besuche bei unabhängigen Buchläden.
Ja. Aber auch mutig, ne?
Auch
also
mutig,
weil es ja mit Traditionen des Buchhandels bricht.
So ein bisschen,
das hat ja was Revolutionäres.
Ja, total. Und ich kann an der Stelle alle, die vielleicht gerade zuhören und irgendwie im Buchhandel tätig sind, einfach nur ermutigen, sich da vielleicht mal hinzusetzen, zu überlegen, was können wir denn vielleicht einfach mal ausprobieren bei uns in der Buchhandlung? Und wenn es nur so Kleinigkeiten erstmal sind, dass man vielleicht ein Buchhandlungstagebuch dahinlegt oder, eine Buchempfehlungsdose, wo Leute irgendwie in Kontakt treten können, welche Buchempfehlung sie reingeben oder. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, um sich Stück für Stück weiterzuentwickeln.
Ich wollte noch sagen zu dem Konzept mit den Tauschbüchern, das ist ja auch so schön, weil das so eine, ja auch so eine Gemütlichkeit, so ein Buchgefühl, ich meine, es ist direkt so eine Art Regal. Es ist nicht mal ein Regal, es ist so eine Ablage, wo sie gestapelt sind neben dem Kaffee.
So sieht es bei mir zu Hause aus.
So sieht es bei mir zu Hause auch aus. Es macht so eine Gemütlichkeit und das macht so dieses Leben mit Büchern. Das ist eher so ein Leben mit Büchern als ein Buchcafé. Es gibt ja auch Buchcafés, ich war schon in Buchcafés, auch bei Thalia oder in großen Buden gibt es das ja auch. Und da heißt es ja auch immer, man darf die Bücher aus dem Regal mitnehmen und im Café angucken. Aber man ist natürlich die ganze Zeit denkt so, Gott, wenn ich jetzt hier einen Kaffee drauf, dann muss ich das kaufen oder was, keine Ahnung. Und hier hast du die Tauschbücher, da kannst du auch mal eins nehmen oder einfach nur angucken. Also ich finde das zum Beispiel auch total beruhigend, hier mit dem Kaffee zu sitzen und einfach nur diese Bücher anzugucken, obwohl ich den Anblick sehr gewohnt bin. Ich finde es richtig schön. Ich möchte sofort auch ein Buchcafé haben und solche Sachen
machen. Ich möchte auch sowas machen.
Das ist ja unglaublich. Einfach auch mir hier aushelfen. Das ist kein Problem.
Ja, Katharina muss doch ein bisschen an der Kaffeemaschine üben, glaube ich.
Ja, ich ja auch.
Also Daniel, da warst du ja echt streng,
ja.
Nur weil ich jetzt spontan keinen Schwan in den Milchschaum da zaubern konnte. Ich fand das nicht so schlecht.
Ja, also das Ding, ist,
ich habe ja beim Café gearbeitet, ich konnte das da so einhaken auf jeden Fall.
Ja, einhaken ging schon, aber so dieses Schwippschwapp sozusagen, ja, also die Technik irgendwie.
Ja, da
hätte ich mir schon noch was Filigraneres erhofft.
Okay. Mach mal eine Barista-Ausbildung für dich.
Genau, gerne. Und dann haben wir hier, das wäre doch eine Challenge 2026 für uns.
Dafür bräuchten wir erstmal eine Siebträgermaschine im Podcast-Studio. Das könntest du vielleicht mal mit unserer Chefin ausdiskutieren.
Nachdem wir hier schon so halblegal die rote Mikrowelle reingeschmuggelt haben, weiß ich nicht genau, ist der Weg zur Siebträgermaschine, glaube ich, auch nicht mehr so weit.
Ja, wir haben mit Luisa auch über die Konkurrenz durch große Buchhandelsketten gesprochen. Und da ist sie übrigens ganz entspannt.
Ich sehe Thalia nicht als Feind, weil bei Thalia ist es stressig. Da ist alles super groß und super viel Menschen. Und da gehst du hin, wenn du irgendwie wirklich ein bestimmtes Buch vielleicht suchst oder mit deiner Family gerade im Schloss hier in Braunschweig unterwegs bist. Aber da ist natürlich auch alles sehr laut, sehr groß, sehr trubelig. Und das ist ja bei uns nicht. Und das ist ja der große Unterschied. Hier kommst du ja wirklich hin, um in Ruhe eine kleinere Auswahl zu durchstöbern, mal einen Kaffee zu trinken, runterzukommen und irgendwie mit Büchern in Berührung zu kommen.
Ja, Kette versus kleine Buchhandlung, das ist ja wirklich ein Thema, das die Gemüter erhitzt. Wir haben zum Beispiel ziemlich heftige Reaktionen bekommen, weil es unsere Eat, Read, Sleep Socken und Becher nicht in jeder Buchhandlung gibt. Dazu jetzt nur die ganz kurze Erklärung. Das ist ja etwas, was gar nicht über unsere Redaktion läuft, sondern das ist eine Lizenz, die theoretisch jeder erwerben kann. Aber für eine kleine Buchhandlung lohnt es sich eben nicht unbedingt, so Eat, Read, Sleep Shirts bedrucken zu lassen.
Wir haben übrigens nach der vergangenen Folge zum Thema unabhängige Buchhandlung viel Feedback bekommen. Das freut uns. Vielen Dank auch für die vielen Tipps für besonders schöne Buchläden. Und wir versuchen jetzt, so viele wie möglich auch zu besuchen.
Ja, wir sammeln die alle und gucken mal, welche wir besuchen und arbeiten da auch schon an einer Karte. Also einfach dranbleiben, dazu gibt es demnächst noch viel mehr. Ich fand besonders interessant die Mail von Matthias, der ist ausgebildeter Buchhändler, betreibt einen kleinen Buchversand und arbeitet auch an der Universitätsbibliothek in Göttingen. Und Matthias findet, dass wir an das Thema Buchhandel viel zu romantisierend, zu wenig realitätsnah rangehen. Er schreibt, neue Hardcover für rund 26 Euro sind 2 Wochen später gebraucht, oft für 8 bis 12 Euro schon zu haben. Wer kauft denn da noch neu, wenn Preis und Verfügbarkeit so stark variieren? Matthias wirft auch die Frage auf, braucht wirklich jeder 6000 Einwohnerort ein Vollsortimenter? Also braucht jeder 6000 Einwohnerort einen eigenen Buchladen? Das hatte Volker Petri ja sozusagen als Ziel formuliert, dass das der Börsenverein gerne möchte. Finde ich ganz interessant, diese Diskussion auch mal so aufzumachen.
Ja, da müssen wir mal über den Begriff Vollsortimenter reden. Also so einen Buchladen, so wie wir ihn seit Jahrzehnten kennen. Sondern wir müssen da, glaube ich, beweglicher sein. Das ist auch das, was Luisa, glaube ich, sagt. Also, dass man nicht mehr einen Buchladen aus dem Bilderbuch, wie wir ihn schon ewig kennen, sondern man muss flexibler sein. Man muss neu denken, eine Erlebniswelt schaffen, so wie Luisa das macht. Uns ist ja, wie Luisa, auch wichtig, Bücher und Lesen zu den Menschen zu bringen. Und wir machen ganz viel mit kleinen Buchläden, übrigens explizit auch Live-Sessions, obwohl da nur so 30, 40, 50 Leute dabei sein können, weil das zu unserer DNA gehört. Aber wir machen auch Shows in großen Läden und da ist es ja auch so, das darf man nicht vergessen, dass in diesen großen Läden auch Buchhändlerinnen und Buchhändler mit Herzblut und mit viel Expertise arbeiten.
Ja, absolut. Und deswegen, das fand ich auch toll, wie Luisa das gesagt hat, dass sie sagt, sie will da gar nicht so einen Konkurrenzgedanken aufkommen lassen und auch gar nicht so ein Feindbild aufbauen. Das sind einfach verschiedene Dinge, die können nebeneinander bestehen. Und ja, natürlich haben es kleine Buchhandlungen dann schwierig gegen große Buchhandelsketten, aber so entspannt, wie sie damit umgeht, dass man einfach was anderes schafft, was man in einem großen Buchladen nicht findet, dass man da mit einer anderen Stimmung hingeht. Das ist, glaube ich, das Ziel und das fand ich auch so schön, wie Volker das beschrieben hat in der vergangenen Folge. Du sagst gerade Erlebniswelt, Daniel, und so ähnlich hat er es ja auch formuliert, dass das Begegnungsstätten sind. Dass man da hingeht, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die halt auch gerne lesen, vielleicht das gleiche Buch lesen und anders beurteilen, so wie wir hier. Oder eben auch gleich, oder dass man sich da mit Lesekreisen trifft. Das hat ja wahnsinnig viel Potenzial. Das sehen wir ja auch, wie unsere Lesekreise expandieren. Ich habe jetzt schon wieder so viele Mails bei mir liegen von neu gegründeten Lesekreisen. Ich komme gar nicht hinterher mit den Willkommenspaketen. Also alle, die auf eins warten, bei mir stehen 6 fast fertig bereit im Büro und es werden weitere folgen, also ein bisschen Geduld.
Das wird nämlich nicht delegiert, sondern Katharina sitzt da auf ihrem Boden im Büro und packt das händisch selbst. Also das sind händisch selbst von Katharina gepackte Begrüßungspakete.
Ja, das soll ja auch nicht so automatisiert sein. Das kriegt halt jeder so was, was passt. Und nochmal kurz zum Gespräch mit Luisa Dellert da im Buchcafé in Braunschweig. Wir hatten dann da plötzlich, ich sag mal, noch so ein ganz anderes Thema am Start.
So schön.
Daniel ist nämlich da ein bisschen eskaliert, weil er in Luisa Dellert nach Caro Wahl die nächste Partnerin in Crime für sein etwas spezielles Hobby gefunden hat.
Naja, Hobby.
Ich wäre dann an dieser Stelle mal raus, aber hört selbst.
Ihr habt doch ein großes Herz für Kuscheltiere.
Ach, ja, gut, dass wir da sind.
Ja, tatsächlich schon. Wir haben 2 Kuscheltiere, Lolo und Esme, die tatsächlich auch unsere Mitarbeitenden sind. Die helfen hier aus, wenn es mal Leuten nicht gut geht oder ja, wenn die mal trösten sollen oder auch mal eine Buchempfehlung machen. Und seitdem wir das öffentlich gemacht haben, dass die zu uns gehören, kommen auch regelmäßig andere Menschen mit ihren Kuscheltieren hier hin, trinken Kaffee, lesen mit denen, wollen mit Esme und Lolo ein Foto machen, schreiben Postkarten hier in den Laden. Also das ist wirklich eine Kuscheltier-Community, die hier auch zum Teil herkommt. Wir hatten sogar auch schon Events wie unseren Kuscheltier-Leseabend, wo die Kuscheltiere ihre Besitzer mit oder Besitzerin mitbringen konnten und die Begleitperson sein durften. Und die haben dann, keine Ahnung, Fotos von einer Fotobox gemacht, die Kuscheltiere. Die haben sich ausgetauscht und Bücher empfohlen und einfach eine gute Zeit hier im Buchladen gehabt.
Also das muss in unseren Buchladen, Katharina, unbedingt mit rein.
Es gibt ja nur eine extra Ecke, die nur du betreust.
Da wollte ich dann spätestens auch in diese Buchhandlung einziehen.
Ja, ich stand so ein bisschen befremdet daneben. Also ich respektiere natürlich, dass Menschen mit ihren Stofftieren reden. Und es war auch so niedlich zu sehen, wie ihr einfach so komplett geklickt habt. So bing, Stofftier, Esme hier, Leoncito da. Ja, redet ihr auch abends? Ja, wir auch. Und besprecht ihr auch mit mir? Ja. Und ich so, okay, alles klar. Aber ja, nee, es ist.
Aber wir sind ja nicht die einzigen Hi-O-Pies, die da so connecten. Die Esme und so, die Stofftiere aus dem Buchladen, die bekommen ja sogar Post von anderen Stofftieren, also von den Besitzerinnen und Besitzern. Und es gibt Beweisfotos, wie andere Teddybären Briefe schreiben und so.
Ja.
Es ist ein bisschen abgefahren, aber es ist so liebevoll schön. Eine eigene Erlebniswelt rund ums Buch. Und diese Verrücktheit, die überlebt. Ich schwör's.
Ja, total. Also ich konnte Daniel mit Mühe und Not davon abhalten, sofort einen Termin zu machen dort für einen E-Treat-Sleep-Abend, der sich nur an die Stofftiere richtet, die dann ihre Besitzer mitbringen dürfen. Das machen wir vermutlich nicht, aber vielleicht etwas Ähnliches.
Aber auch hier jeden Widerspruch an Katharina at eatreadsleep@ndr.de.
Ich habe gar keinen, ich hab doch gesagt, ich respektiere das.
Ja, du konntest mich gerade noch davon abbringen.
Ach so, Widerspruch, falls dieser Abend doch stattfinden soll. Ja, gut, okay, da können wir ja mal das, wenn da sehr viele Leute schreiben, dass sie gerne ihr Stofftier zu einem Eat, Read, Sleep-Abend begleiten möchten, dann lasse ich
als
mich
plus
vielleicht
eins.
Noch als plus eins, lasse ich mich vielleicht nochmal umstimmen. Also auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe meinen Mund gar nicht mehr zugekriegt vor lauter Erstaunen.
Ja, es war wirklich ein mind-blowing Vormittag dort in Braunschweig bei Luisa Dellert. Die macht ganz viel und ganz viel richtig und hat ganz viele tolle Ideen rund ums Buch. So muss das.
Ja, nochmal vielen Dank, Luisa, dass du uns so nett empfangen hast. Sisulu in Braunschweig könnt ihr euch ja vielleicht auch mal angucken, wenn ihr gerade mal da seid. Wie gesagt, Braunschweig ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ich habe auch gerade wieder irgendeine Influencerin bei Instagram hat so ein Video gemacht und hatte irgendwie geschrieben, ich dachte immer, Braunschweig ist total hässlich. Ist es gar nicht. Entschuldigung.
Ja, ihr habt noch nicht die richtige Fremdenführerin.
Ja, genau. So, wie kommen wir jetzt von Stofftieren zum Alltime-Favorite? Vielleicht über das Thema Wale. Ja. Wale ist ein gutes Stichwort.
Die All-Time-Favorites.
Lorenz hat uns geschrieben, er ist 29 und Hardcore Eat, Read, Sleep-Fan. Einer der Glücklichen übrigens, die unsere Oktopus-Leseprobe gewonnen haben.
Oh!
Ja, habe ich ja geschickt mit so einem kleinen silbernen Oktopus-Anhänger und er hat sich sehr gefreut. Ist seitdem sein Lesezeichen. Und Lorenz meint, wir haben noch nie Der Schwarm von Frank Schätzing als All-Time-Favorite gehabt in unserem Podcast. Und das stimmt, Frank Schätzing war ja schon mal Gast in Folge 31 ganz am Anfang. Aber als All-Time-Favorite ausdrücklich hatten wir seinen super Bestseller noch nicht und das holen wir hiermit nach. Der Schwarm. Eins meiner Lieblingsbücher, würde ich ganz toll, würde ich sogar noch mal lesen. Es geht ja los vor der Küste Kanadas, da werden Boote von Walen, hier kommt das Stichwort, attackiert und versenkt. Dann mutierte Muscheln befallen Schiffe und bringen sie zum Kentern. Massen von giftigen Quallen tauchen auf. Gefangene Hummer platzen bei der Zubereitung und infizieren die Menschen mit einer tödlichen Krankheit. Wurmkolonien bringen den Kontinentalhang in Norwegen zum Abrutschen. Dadurch wird ein Tsunami ausgelöst, der die Küstengebiete Europas zerstört. Und am Meeresboden breitet sich eine mysteriöse neue Lebensform aus und Wissenschaftler auf der ganzen Welt suchen fieberhaft nach einer Erklärung. Und es scheint, dass es tatsächlich eine unbekannte, hochintelligente Spezies aus dem Meer ist, die die Menschheit bekämpft, weil die Menschheit so schlecht mit den Meeren umgeht. Ich fand das, als ich das damals gelesen habe, ich fand das ganz großartig und lustigerweise, wir hatten ja gerade den neuen Mark Ellsberg. Eden haben wir in unserem kleinen Film bei Das besprochen. Falls ihr das nicht gesehen habt, wir können das ja nochmal in den Shownotes verlinken. Daniel und ich haben darüber diskutiert. Und da erinnert ja vieles an Der Schwarm. Und ich habe ja immer gesagt, ich fand es überhaupt nicht so spannend wie Der Schwarm. Es passiert so viel mehr Spannung aufgebaut da von Frank Schätzing in dem Buch.
Ich habe es jetzt nochmal gelesen.
Hast du?
Und es war mir gar nicht mehr sicher, ob ich es überhaupt schon mal gelesen hatte oder ob es sich einfach als kollektives, kulturelles Gedächtnis in mir eingeprägt hat. Ich muss schon sagen, das hat schon Wurms. Das ist,
oder?
Das hat rasante Bilder, aber es ist nicht so, dass die Einschläge da auch im Minutentakt kommen. Zwischenzeitlich wird man da auch, habe ich den Eindruck, wortreich auf eine Professur in Wurmologie vorbereitet.
Also, und das mochte ich.
Alle Nebenfiguren sind jetzt auch nicht alle wahnsinnig entscheidend. Oh. Und ich sag nur eine Sache noch, der Tsunami kommt erst auf Seite 400.
Das stimmt.
Ja, also so. Aber die Bilder, die sind albtraumhaft und unvergesslich. Explodierende Hummer, blinde Krabben, Eiswürmer, die Methan lieben und krasse Kiefer haben, Seewespen und tödliche Quallen, das zieht sich einem schon alles zusammen. Das ist schon so, also es ist der Klimathriller aus Gründen, ich verstehe es, aber manchmal zieht es sich eben auch. Also da hast du vielleicht so einen leichten nostalgischen Blick, aber ich finde schon, das hat Wumms. Und ich muss noch eine Sache sagen.
Bitte.
Es ist ein Buch, das Leben rettet. Frank Schätzing
ja,
hat mal erzählt,
kenne ich Geschichte.
Ich kannte das noch nicht.
Nein?
Dass er mindestens 60 Leserinnen und Leser getroffen hat, die sich dank des Wissens aus seinem Buch an Weihnachten 2004 damals beim Tsunami in Asien rechtzeitig vor der Flutwelle in Sicherheit bringen konnten. Und einer habe gerade in dem Moment die Passage über sich zurückziehende Wassermassen gelesen, die sich zu einer Riesenwelle formieren, als sich vor seinen Augen eben dasselbe Naturspektakel tatsächlich abgespielt hat.
Gruselig, oder?
Und er so totale, also alleine dafür muss man das Buch einfach mal lesen. Ein Buch, das Leben rettet. Und das ist schon erkennbar super recherchiert. Und die Figuren sind auch bis in alle Einzelheiten wirklich liebevoll mit Geschichten ummantelt. Das ist schon stark.
Und Lorenz schwärmt ja auch vom Schwarm und er meint, es ist nicht nur eine spannende Geschichte, er hat auch richtig was gelernt. Und lustig, als er 2015 sein Biologiestudium in Heidelberg angefangen hat, wurde ihm das Buch von einem seiner Professoren empfohlen. Also das ist einfach wirklich richtig gut recherchiert und ich weiß noch, da kommen hier einige Wissenschaftler mit Klarnamen vor. Zum Beispiel der deutsche Geologe Gerhard Bormann vom Institut Geomar in Kiel. Und ich habe damals, als das Buch erschienen ist, einen Beitrag darüber gemacht und habe den für ein Interview angefragt, weil ich von dem wissen wollte, hat er das vorher gelesen? Ist das denn wirklich jetzt alles so richtig, wie Frank Schätzing das da geschrieben hat? Und er wusste gar nicht, dass er mit Klarnamen in dem Buch vorkommt. Ja, ganz witzig. Also ich hatte die Fahnen gelesen, das heißt, es war noch vor Erscheinen. Und das war kurz so ein bisschen unangenehmer Moment, weil ich dachte so, Gott, nachher ist er gar nicht einverstanden.
Millionenklage.
Ja, genau sowas. Aber der war total cool und fand das ganz gut, dass er da so drin vorkommt. Der hat ja, der ist ja richtig ein Protagonist da drin. Ja. Der macht ja richtig was. Der wird ja nicht nur kurz zu Rate gezogen, um da irgendwie so Wikipedia-Wissen zu vermitteln, sondern der ist da richtig in die Handlung involviert. Das fand ich einigermaßen erstaunlich, dass das gar nicht vorher so vertraglich abgeklärt wurde. Aber Gerhard Burmann war ganz happy, glaube ich, mit seiner Rolle da drin. Also das fand ich richtig cool.
Also nochmal zum Thema Eden. Also bevor ihr Eden lest, müsst ihr den Schwarm lesen.
Ja, ich finde es wirklich um Klassen besser. Frank Schätzing, Der Schwarm, 990 Seiten im Taschenbuch, erschienen bei Fischer, kostet 16 Euro. Und wir haben viele Taschenbücher in dieser Folge und das ist gut, denn ihr wünscht euch das oft, dass wir mehr Taschenbücher vorstellen, weil so Bücher kaufen ja doch ins Geld geht. Dazu haben wir auch eine Mail bekommen von Nora, die schreibt, dass sie so viel liest, dass sie gar nicht alle Bücher kaufen kann, sondern in der Bücherei leiht. Und nach der vergangenen Folge hatte sie ein schlechtes Gewissen, weil sie ja so keine kleinen Buchhandlungen unterstützen kann. Und da sieht man mal wieder, was für ein wahnsinnig komplexes Thema das ist, dass wir natürlich auch pro Büchereien sind. Also wir, wie du gesagt hast, wir wollen einfach, dass die Bücher zu den Menschen bringen. Wir wollen, dass viele Leute lesen. Das ist ja wichtig, auch gerade Kinder möglichst früh anfangen zu lesen und dass man auch dieses Lesen nicht verlernt, weil es so viele Konkurrenzprodukte gibt, die es einem viel leichter machen, teilweise ja in Geschichten einzusteigen. Natürlich sind uns auch Bibliotheken wichtig, Nora, und darum geht es auch in einer der nächsten Folgen.
Dum, 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 dum.
Und dazu sagen wir nicht mehr.
Dazu sagen wir auch nicht mehr.
Wir sind so Geheimnisträger.
Ja, das war jetzt keine von Harmonie durchtränkte, aber auch von Respekt ist ja ein wichtiges
Wort.
Sind wir
Respekt ist ein wichtiges Wort, genau. Ja, ich respektiere deine Meinung.
Und das lassen wir jetzt alles fallen fürs Finale.
Ja, das lassen wir alles fallen. Mal sehen, was jetzt passiert.
Das Quiz.
Bestattung ist ja ein wichtiges Thema gewesen auch in dieser Folge. Und in Braunschweig waren wir im Dom. Kannst du dich erinnern?
Ja, natürlich. Ja, natürlich.
Ich weiß ja, Gott, da waren wir unten in der Krypta. Und da gab es einen Sarkophag mit einer Glocke.
Mhm.
Nämlich, warum?
Weil der, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber der da drin beerdigt wurde, hatte panische Angst, scheintot nur zu sein und dann wieder aufzuwachen und dann nicht mehr aus seinem Sarg rauszukommen. Er hatte so eine Glocke anbringen lassen, damit er im Falle eines Falles dann von aus dem Sarg läuten konnte.
Welcher Autor, Katharina, hatte dieselbe Angst, weil er fürchtete, lebendig begraben zu werden und er hinterließ stets einen Zettel auf dem Nachttisch, auf dem stand, ich scheine nur tot zu sein?
Ich glaube, das weiß ich. Hans-Christian Andersen.
Das stimmt!
Ja, ne?
Ja! Super. Ja, sehr schön. Ist das eine nachvollziehbare Angst? Hättest du gern so eine Glocke?
Also so eine Glocke, ja. Also so ein Zettel auf dem Nachttisch. Ich scheine nur, ich meine, das würde man ja eventuell auch merken. Also man kommt ja erstmal nicht auf die Idee, dass jemand, der im Bett liegt, da denkt man ja erstmal, der schläft.
Mhm.
So.
Ja.
Und, aber ja, gut.
Glocke.
Hans-Christian Andersen war sowieso ein bisschen schräg. Apropos schräg. Ich bin in ein kleines Lord Byron Rabbit Hole gefallen, nachdem ich gelesen habe, was der so in Venedig veranstaltet hat. Habe dann im Internet so ein Lord Byron Quiz entdeckt und fand zwei Fragen so lustig, dass ich jetzt einfach mal zwei Fragen zu Lord Byron dabei habe.
Sehr schön.
Die erste ist, welche Indoor-Aktivität von Lord Byron erschreckte regelmäßig die Bediensteten und Gäste? A. Er lief immer nackt durchs Haus. B. Er feuerte drinnen gern Schusswaffen ab. Oder C. Er ließ seinen zahmen Tiger auch im Haus frei herumlaufen. Ist alles einigermaßen
alles skurril. Und alles
kann man nicht wissen.
Ich habe es aber alles. Also das mit dem Tiger ist so abgefahren, dass ich sagen würde, es ist das Tier. Weil wir heute auch eine animalische Folge haben.
Ja, nee, es ist tatsächlich, feuerte er drinnen gern Schusswaffen ab.
Also ich meine, auch bekloppt.
Ja, total. Ja, der ist einfach völlig, es ist einfach eine völlig skurrile Persönlichkeit. Wir müssen mal demnächst was über Lord Byron machen,
ja. Habe ich auch zu Hause zu stehen, aber noch nicht gelesen.
Ja, ich soll gleich die zweite machen.
Ja, wenn Lord Byron it is.
Wie bot sich Byrons Geliebte, die verheiratete Lady Lamb, ihm angeblich an? A. Sie versteckte sich nackt in seinem Reisekoffer. B. Sie legte sich auf seinen Schreibtisch nur mit Blumen bedeckt. Oder C. Sie wurde ihm nackt auf einer Servierplatte gebracht. Also sehr viel Nacktheit im Spiel bei Lord Byron, merkt man schon.
Mhm.
Nackt ist sie ja im Grunde in allen Fällen.
Ja, Servierplatte oder Blumen. Diese Servierplatte, das hat noch dieses Sinnliche dabei, was ich in besonderer Weise dieses Orgiastische... Das traue ich ihm zu. Also ich sage Servierplatte.
Sehr gut hergeleitet.
Ja, das super. Ist richtig. Ja, das stimmt auch noch. Na, super.
Schön. Bitteschön. Wir bringen Ihnen die Geliebte auf einer sehr großen Servierplatte.
Lecker.
Sie ist schon nackt.
Du bleibst bei dem Orgiastischen und ich bleibe bei der Bestattung. Spektakuläre Grabsteine. Wessen Grabstein ist das? Das Grab sieht so aus. Eine große ägyptische Sphinx, so ein Engelwesen. Jahrelang mit tausenden Lippenstiftküssen von Verehrern übersät, bis eine Glaswand jetzt dieses Grab schützt. Wem gehört dieses Grab? Eine Sphinx mit ganz vielen Lippenabdrücken. Ist das Lord Byron? Ist das Oscar Wilde oder André Gide?
Ich würde Oscar Wilde sagen.
Das stimmt.
Habe ich nämlich
ja, gehört. Ja, auf dem Père Lachaise.
Ja, in Paris, ja.
Ich habe noch eine zweite.
Und noch eine zweite?
Ja.
Noch eine Lord Byron.
Wie sieht das Grab von Jules Verne aus? Ist es eine lebensgroße Skulptur des Autors, der sich mit nacktem Oberkörper aus seinem eigenen Grab heraushebt und mit der Hand gen Himmel strebt? Ist der Grabstein eine Mondrakete? Oder hat er gar kein Grab, weil er in einem armen Grab anonym bestattet wurde?
Also das, ich war ja mal im Jules Verne Museum, in einem von mehreren. Arm bestattet wurde der, glaube ich, nicht. Ich würde mal sagen Mondrakete.
Nee, es ist tatsächlich die lebensgroße Skulptur.
Echt?
Das ist so ein Typ mit nacktem Oberkörper, der das Grab aufmacht und dann gen Himmel reckt, also...
Aha, ja. Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut.
Hätte ich auch nicht. Das fand ich jetzt irgendwie auch überraschend.
Du bist ja offensichtlich in so ein Bestatter-Rabbit Hole gefallen.
Ja, du Lord Byron Rabbit Hole und ich.
Ja, frag dich mal. Merkst du selber, ne? Oh Gott.
Bestseller Challenge. Die Auslosung.
Die nächste Folge hast du mit Jan, glaube ich.
Richtig, genau. Das heißt, du darfst auslösen. Die neuen Bestseller von der Bestsellerliste.
Ich habe die Dose ja auch bestückt. Und ich würde mal sagen, da sind zwei Sachen dabei, um die ich euch nicht beneiden würde, wenn ich die jetzt ziehe.
Macht sie mir noch vorher Angst?
Ja, mache ich dir ein bisschen Angst.
Und?
Ach, das wird gehen. Katharina Pollert-Jahn Goldstrand.
Ja, das ist ja die Gewinnerin des Leipziger Buchpreises. Da hattet ihr es, glaube ich, ganz kurz an der Folge, aber so richtig vorgestellt haben wir es noch nicht. Ich habe schon gelesen, ich freue mich und verrate aber natürlich
auf keinen Fall
weder dir noch Jan irgendwie, wie ich es finde.
Ja, hatten sich, glaube ich, auch viele gewünscht von euch, dass wir da noch mal ein bisschen mehr einsteigen, weil wir es wirklich ja nur ganz kurz hatten in unserer Folge von der Buchmesse. Und ich glaube, es könnte jetzt so ein neuer Sport werden, Daniel, dass wir versuchen rauszufinden, wie Daniel ein Buch findet.
Oder wie Katharina ein Buch findet.
Na, du hast es nicht gesehen in meiner Story. Ich hatte zwei Posts bei Instagram dazu.
Ach, das hab
und ich habe einmal ganz spät abends habe ich gesagt, Daniel schläft schon, er sieht das jetzt nicht.
Ach, das,
ich und einmal habe ich ganz klein, das habe ich gestern Abend noch, da habe ich ganz klein unter das Buch, was ich jetzt gerade lese, gepostet, ich brauche Sandlitz-Detox. Hast du auch nicht gesehen?
Habe ich auch nicht gesehen. Und während du in Venedig warst, habe ich in der internen Redaktionskonferenz bei Eat, Read, Sleep, habe ich also 10 Minuten in Zirkulationsatmung von diesem Buch geschrieben.
Ach!
Ja.
Und das hat mir keiner verraten.
Das hat keiner verraten.
Oh nein,
genau.
Was geht das? Also da musst du aber vorsichtig sein, weil ich werde demnächst Maulwürfe ansetzen
unsere
Konferenzen. Aber das könnten wir doch, wir könnten immer so kleine Easter Eggs machen.
Das stimmt.
Dann mal sehen, ob man es
redet. Ja, genau. Aber die Exegese ging ja sogar so weit, tatsächlich, dass Instagram-Kommentare, Einwort-Kommentare gedeutet wurden.
Ja.
Ja, interessant.
Ja.
Aber ihr seht, wir nehmen das wahnsinnig ernst. Also wir wollen den Überraschungseffekt bis zur letzten Sekunde aufrechterhalten und dann auskosten. Ja,
darauf noch ein Gondelkeks.
Ein Gondel- oder Walfischkeks.
Saetti,
mit Kiel.
Liebe Venezianer, Daniel hat eine neue Metapher für euch gefunden. Aber
Entschuldigung, das ist doch
unten mit Gondel mit Kiel. Auf jeden Fall.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Hier, bitte auch noch ein.
Ja.
Denn sonst, was sollte das denn sonst da unten sein?
Es heißt einfach längliche Kekse im Rezept. Ich poste dich übrigens auch noch in die Shownotes.
Maisgrieß. Wir hatten ja mal eine Folge über italienisches Essen. Mhm. Das Spaghetti Carbonara und so. Und genau, das ist Maisgrieß, dass das eigentlich italienische Essen war. Und alles andere als vor 50 Jahren in Amerika empfunden wurde. Also unangemessen zugespitzt.
Das ist was ganz Authentisches.
Und das ist richtig authentisch.
Richtig authentisch. Ja, und jetzt haben wir noch wie immer einen Podcast-Tipp für euch.
Simone Buchholz, die war ja auch schon bei uns bei Eat, Read, Sleep zu Gast, die schreibt ja nicht nur Romane, sondern die schreibt auch Hörspiele.
Zum Beispiel Folgen für den ARD-Radio-Tatort. Das ist so ein bisschen wie der Fernsehtatort, aber da gibt es eigene Teams und das Ganze ist natürlich zum Hören.
Und Simone Buchholz hat ein wunderbares Team erfunden, nämlich die Extremismus-Spezialeinheit Verden an der Aller. Und die geht in ihrem neuen Fall Voll-Metallkreuz auf Heavy-Metal-Kreuzfahrt.
Gina, Philipp und die verdeckte Ermittlerin Jules werden in den Hamburger Hafen gerufen. Auf dem Kreuzfahrtschiff, das gleich mit mehr als 30 Bands zur Metal-Cruise Voll-Metall-Kreuz ablegen soll, sind zwei philippinische Matrosen ermordet worden. Und ihre Leichen wurden als berühmte Metal-Plattencover inszeniert.
Oha, das wird wild. Es wird laut und ziemlich absurd in diesem Radiotatort. Und wenn ihr genau hinhört, dann entdeckt ihr die Autorin Simone Buchholz selbst. Sie war nämlich im Hörspielstudio mit dabei und hat als Komparsen ordentlich gegrölt auf diesem Metal-Schiff.
Ja, was wir immer noch nicht geschafft haben, Daniel, einen kleinen Cameo-Auftritt in einem Hörspiel. Aber wir arbeiten weiter dran. Jetzt erstmal hören Voll-Metall-Kreuz, den ARD-Radio-Tatort. Den gibt's natürlich in ARD-Sounds.